in einer solchen Situation vor Ihnen zu stehen und über ein Thema zu sprechen, das mir ein Herzensanliegen ist. In einer Situation, wo zwei wunderbare Menschen den Seelenraum schon so weit geöffnet haben, wo wir alle eingeladen sind, uns nicht mehr so sehr zu verstehen in dem, was ich habe und welche Funktionen ich habe, sondern wer ich wirklich bin als Mensch. In der Zen-Tradition sagt man in diesem Kontext, und da zitiere ich ein Wort eines alten, also eines Zen-Meisters aus China, deshalb sagt man eines alten Meisters, er ist schon auch alt geworden. Er sagt, in uns Menschen ruht ein Mensch ohne Rang und Namen. Das macht uns alle eins. Gleich welche Hautfarbe wir haben, ob wir jetzt super intelligent sind oder einfach gestrickt, der Mensch ohne Rang und Namen. Und es geht darum, im Laufe dieses Lebens, dass wir lernen, diesen Menschen ohne Rang und Namen zu verkörpern, daraus zu leben. Das ist die große Sehnsucht von uns allen. Und solche Musik lädt uns ein, aus dieser Wirklichkeit zu leben. Und lädt mich ein, aus dieser Wirklichkeit zu Ihnen zu sprechen. Ich begrüße die anderen Männer und Frauen im anderen Raum. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich danke für die wunderbare Vorstellung auch von den Musikern und mir. Es ist wahr, Josef Kittiger und mich, wir verbinden uns, wir kennen uns, glaube ich, schon seit 15 Jahren. Immer wieder sehen wir uns. Es ist ein freundschaftliches Kooperieren. Das ist etwas ganz Wunderbares. Er hat mich auch entlastet. Ich weiß zwar nicht mehr genau, welcher der beiden Herren das gesagt hat. 60%, vielleicht 70% des Erfolges liegt an Ihnen und nicht an mir. So kann ich ganz getrost vor Ihnen stehen und zu diesem Thema sprechen. Der Bogen ist so gespannt, dass ich zunächst etwas zur Begriffsbestimmung sage des Wortes, was wir heute Morgen auch schon gehört haben. Wenn wir uns um Zukunft beschäftigen, dann ist immer auch der Begriff der Vision mit im Raum. Also ich werde etwas Köpfchen bieten und am Schluss geht es um die Umsetzung in ein Projekt. Eine Darstellung, wie wir dieses Thema im LaSalle-Institut ganz konkret erden. Und die Mitte ist sozusagen der Referenzraum, in dem ich Sie einlade, jetzt über das Wort, wo wir uns im Institut bewegen. Wir orientieren uns immer wieder auch an den neuesten Forschungsergebnissen in der Betriebswirtschaft und kommen da immer wieder zu diesem Institut, das in der Nähe von Boston liegt, das MIT, das Massachusetts Institute for Technology. Das MIT, übrigens wäre da auch ein Referent, der vielleicht auch mal gut wäre für diese Tagung. Also das ist das eine. Das andere ist, wir orientieren uns immer wieder auch an den Naturwissenschaften. Hans-Peter Thür ist ein Freund des Institutes, er ist im Patronat drin, also Physik. Und dann natürlich Spiritualität, spirituelle Erkenntnisse aus der christlichen Tradition und aus der buddhistischen Tradition. Das ist so der thematische Referenzraum, in dem ich Sie einlade, mit mir unterwegs zu sein heute Morgen. Wie gesagt, wenn wir uns um die Zukunft kümmern, dann kommt der Begriff Vision immer wieder ins Spiel. Ich und wir unterscheiden drei Ebenen, Handlungsräumen der Vision. Die persönliche Ebene, dann die Mesoebene, das Unternehmerische und die globale Ebene. Was aber weit wichtiger für mich ist, ist eigentlich mehr die Unterscheidung in der Qualität. Es gibt nämlich die kreativ-intuitive Vision, die meistens in einer Atmosphäre der spielerischen Leichtigkeit und Freude gemeinsam entwickelt wird. Und dann gibt es die schöpferisch-prophetische Vision, die in einzelnen Menschen, in Künstlern, haben wir heute Morgen auch erfahren dürfen, gewissermaßen aus dem Urgrund auftaucht. Die persönliche Vision, die wird insbesondere in der schamanischen Tradition so genannt, in den Wegen der Visionssuche. Im Christentum geht es da um die Begrifflichkeit der eigenen, einzigartigen Berufung. Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich auf diesem Planeten? Was habe ich zu tun? Was macht meine Einzigartigkeit aus? Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir besonders herausgefordert, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich muss achten, dass ich mich nicht zu sehr vom Mikrofon wegdrehe. Bitte?
Es geht mit.
Es geht mit, aber im Moment war es aus. Also, Sie alle haben die erste wichtige Zeit hinter sich, in der Pubertät, wo wir die Kinderschuhe verlassen, noch nicht erwachsen sind, da fragen wir uns ja mehr oder weniger lang. Diejenigen, die da noch die Chance haben zu studieren, die werden vielleicht 25 oder fast 30 Jahre alt, wo sie sich immer wieder fragen, ja, was ist meine Aufgabe, was habe ich zu tun, was wäre jetzt dran und was entspricht mir? Später taucht es nochmals auf in der Midlife-Crisis und dann gibt es Menschen wie ich, die eigentlich nicht aus dieser Frage herauswachsen. Übrigens habe ich eine wunderbare Lesemeisterin, die hat gesagt, ich bin auf Besuch bei meiner Mutter, die wird in diesem Jahr 89. Und vor 3 Jahren hat sie mir mal an einem Frühstück gesagt, weißt du Anna, ich frage mich jeden Tag, was ich für den Planeten tun kann. Und schon damals hat sie mehr geschlafen, als dass sie wach war. Und dann hat sie gesagt, du siehst gut aus, aber weißt du, ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr tut, du oder ich. Für den Planeten. Und sie hat es dann vergessen. Ich habe ein Jahr später ihr gesagt, du, das war wunderbar, dass ich dich so mal gehört habe. Und sie hat es nicht mehr gewusst, was sie mir damals gesagt hat. Das Kurzzeitgedächtnis wird immer kürzer. Was ich auch damit sagen möchte, dass uns viel an Wissen und Weisheit verloren geht, indem wir die alten Menschen an den Rand unserer Gesellschaft stellen. Ich habe eine wunderbare Lehrerin gehabt und habe sie immer noch, die Pia Giger. Als sie die Leitung der Gemeinschaft hatte, wir in Basel lebten, ist sie immer wieder zu den alten Frauen gegangen im Krankenstock und hat ihnen gesagt, ihr seid ganz wichtig. Für das, was geschieht in unserer Gemeinschaft, aber auch was geschieht auf unserem Planeten. Schenkt euer Leiden der Menschheit. Und dann war es dann so, als wir mal auf eine Familie versteckt haben in unserem Haus, die hätte ausgewiesen werden sollen und ich sie gefragt habe, ja, seid ihr einverstanden, dass wir die bei uns verstecken? Dann hat eine alte Schwester gesagt, das machen wir. Und wenn dann die Polizei kommt und jemand ins Gefängnis muss, dann gehen wir. Also, in der Frage zu sein, was ist meine Aufgabe, hier und heute. Da geht es um meine Vision, meine Berufung, meine persönliche. Auf der Meso-Ebene finden wir diese Visionsbeschreibung vielfach in Leitbildern von Institutionen. Und da ist beschrieben meistens von oben nach unten, wohin möchten wir mit unserem Unternehmen, mit unseren Mitarbeitern. Und das soll inspirierend wirken auf die Mitarbeiter innen und so quasi wie ein Polarstern vor uns stehen. Und dann gibt es die globalen Visionen. Die haben Menschen immer schon bewegt. Sie kreisen dann mehr um die Fragen des Friedens, der Gerechtigkeit und in jüngster Zeit auch um die Bewahrung der Schöpfung. Ein wunderbares Beispiel ist für mich in diesem Kontext die Vision von Micha bei 4, 2 bis 5 zu Jerusalem. Da heißt es, viele Nationen machen sich auf den Weg. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Denn alle Völker gehen ihren Weg. Jedes ruft den Namen seines Gottes an. Wir sind noch weit davon entfernt, diese mehrere tausend Jahre alte Vision umzusetzen. Die beiden Gründer, Pia Giger und Niklas Brandschen des Institutes, haben genau diese Vision genommen und sagen, jetzt ist es Zeit. Jetzt. Diese Visionen, die aufbrechen in Menschen, also die nicht, diese prophetisch-schöpferischen Visionen, sind Landkarten für das Jetzt, um Zukunft zu gestalten. Und nehmen wir noch einmal diesen Text von Micha. Wenn es heißt, dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Dann geht es um das Thema der Umrüstung. Ein Thema, wo wir mittendrin sind. In diesen Tagen treffen sich Diplomaten der USA und der Sowjetunion und prüfen miteinander, wie sie atomar noch mehr abrüsten können. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Da geht es um die Abschaffung des Krieges und um die Friedenserziehung. Das Geld, das wir in die Kriegsmaschinerie stecken, auch das geistige Potenzial, das würde ausreichen, dass wir in einer gerechteren Welt leben würden und nicht so viele Menschen unter dem Existenzminimum dahin darben müssten. Und beim letzten Satz, denn alle Völker gehen ihren Weg und hören sie gut. Und jedes ruft den Namen seines Gottes an. Ist doch wunderbar. Alle treffen sich in Jerusalem. Und jedes ruft den Namen seines Gottes an. Das heißt praktizierter interreligiöser Dialog. Wertschätzung. Wir heute Morgen, vielleicht nicht in Österreich, ich habe in der Schweiz Nachrichten gehört, in Indien wird abgestimmt. Da gibt es ganz böse Auseinandersetzungen zwischen Hindus, Muslims und Christen. Und da ein Urenkel von Mahatma Gandhi ist auf Hetzjagd gegen die Muslime und alle sollen getötet werden, damit sie einen Hindu-Staat errichten können. Und da hinein diese Botschaft an Sie und mich und an uns. Alle Völker gehen ihren Weg, jedes ruft den Namen seines Gottes an. Solche Visionen sprechen Potenziale in uns an, wo es darum geht, dass wir sie heute und hier umsetzen. Soweit zur Klärung des Begriffs Vision. Die persönliche Vision, wo es um meine Berufung geht, meinen Weg in dieser Lebensspanne, die unternehmerische Vision im Leitbild. Auch eine Familie kann sich ein Leitbild geben. Und dann diese prophetisch-schöpferische Vision, die meistens mit globalen Themen sich verbindet oder mit größeren Themen als ich und wir, die aufbricht, die einbricht, die nicht verfügbar ist, die übrigens nicht so häufig auftritt und das ist auch gut so. Ich meine, es braucht sie auch gar nicht, wenn Micha, das könnte ein Programm werden für eine Nation, für ein Haus. Für uns ist es Programm geworden für ein Projekt, von dem ich später noch sprechen werde. Jetzt aber, wie sieht diese Frage im Bereich mehr, wo es um Business geht, also um Führung in Wirtschaft, Politik und allen Bereichen der Gesellschaft, auch im Gesundheitswesen oder in der Erziehung? Da möchte ich ein Konzept aufnehmen von Otto Scharmer, er spricht Deutsch, und Katrin Käufer. Die haben ein Essay geschrieben und das heißt Führung vor der leeren Leinwand. Und sie unterscheiden vier Modalitäten, wie wir hören können. Und drei sind uns sicher sehr vertraut. Und in der vierten sind wir heute eingeladen, uns da auszutesten und uns auszuprobieren. Die erste Form des Zuhörens ist, nennen sie, herunterladen. Das kann man zusammenfassen mit dem Begriff, ich sitze da und bin in der Haltung da, das weiß ich alles schon, habe ich schon gehört. Nichts Neues. Also ich checke das, was ich gehört habe, mit dem, was ich schon alles weiß. Ich scanne ab und urteile dann und sage dann am Schluss eines Vortrags, ja, gute Stimmung, aber nichts Neues. Das ist die erste Form. Die ist nicht sehr kreativ. Wenn wir so da sitzen, bekommen wir am wenigsten mit. Dann gibt es die zweite Form, das ist eher eine wissenschaftliche Form, das faktische Zuhören. Ich konzentriere mich auf Fakten. Neue Fakten, die wirklich erfrischend sind. Dann aber auch Fakten, die mir bestätigen, ich bin richtig. Oder Fakten, die mich in den Widerspruch bringen. Das ist das faktische Zuhören. Das sind Zuhörmodalitäten, wo vor allem die mentale Intelligenz gefragt ist, das logisch-rationale Denken. Dann gibt es ein Zuhören, wo wir in unserer emotionalen Intelligenz herausgefordert sind. Das ist das sogenannte empathische Zuhören. Hier sind wir auf der Ebene der Beziehung. Es geht um die Begegnung und um das seelische Berühren. Das war die Einladung heute Morgen. Lassen Sie sich berühren von der Musik und von den Worten. Die Einladung ging aber noch tiefer und Scharmer und Käufer nennen sie diese Form das schöpferische Zuhören. Und eigentlich ist erst dieses Zuhören das wirklich, wirkliche Zuhören, das schöpferisch wirkt, für mich wirkt, wenn ich zuhöre, aber auch für denjenigen, der vorne sitzt. Und deshalb auch die Aussage, mindestens 60% von dem, was da geschieht, ist abhängig von der Qualität, wie sie zuhören. Am schönsten ist es für mich, wenn ich Zen-Kurse leite und da in die Stille spreche und dann den Menschen sage, ich bitte Sie, hören Sie mit Ihrem ganzen Wesen zu. Auch mit Ihrem Körper. Und dann kreieren wir einen Raum, wo ich am Schluss dann sage, das war gar nicht so, wie ich das vorbereitet habe. Und dann kommen nachher Leute zum Einzelgespräch und sagen mir, ich glaube, Sie haben nur für mich geredet. Sie haben mir Antworten gegeben auf Fragen, die ich heute Morgen hatte in der Meditation. Und so funktioniert das schöpferische Zuhören, wo wir miteinander einen Raum kreieren, wo wir forschen. Wo wir sozusagen gemeinsam in die Zukunft hören und uns einklinken in das Zukunftsfeld, das lebendig werden möchte zwischen uns. In dieser Form des Zuhörens überschreiten wir das logisch-rationale Denken. Es wird nicht weggeschickt, es soll da sein. Aber es öffnet den Raum, wo wir Paradoxe verstehen. Und das Leben ist gekennzeichnet nicht von Linearität, sondern von Nichtlinearität und von Paradoxien. Diese Form des Zuhörens ist abhängig von einem Raum der Stille, der Einzelne betreten und den wir gemeinsam betreten können, und wo wir wirklich auch lebendig werden. Wo wir in Berührung kommen mit unserer eigenen tiefen Dimension und in Berührung sind mit dem, was wirklich, wirklich ist, mit dem lebendigen Leben. Und dann kommt die Frage, ja, wie schaffen wir das? Also nicht nur in einer solchen sonntäglichen Atmosphäre, wo wir so gut eingestimmt sind. Wie ist das möglich, in unserem Alltag immer mehr in diese Dimension einzutauchen, wo wir schöpferisch zuhören können? Weil dann wird das Leben wirklich interessant. Dann ist es nie mehr langweilig. Und da bin ich natürlich beim Jetzt. Das schöpferische Zuhören findet nur im Jetzt statt. Und was führt mich in das Jetzt? Da gibt es viele Wege und ein Weg ist der Weg der Achtsamkeit. Und dazu drei Thesen. Achtsamkeit heißt präsent sein. Gegenwärtig sein. Übrigens, es gibt gewisse Wörter, die laden geradezu ein, die tiefen Dimensionen der Begriffe wieder wahrzunehmen, einzutauchen. Was heißt präsent? Le présent. Le présent. You are present. Präsent sein heißt ein Geschenk sein. Für mich und für die anderen. Und das heißt, wenn ich präsent bin, bin ich gewahr, was im Moment passiert. Achtsamkeit heißt Leben im Jetzt. Da braucht es bestimmte Voraussetzungen. Es geht darum, dass wir in einer gewissen Entspannung da sind, bei gleichzeitig geistiger Wachheit. Also nicht wegdösen, nicht abdriften, nicht träumen. Klar, wach, jetzt. Und es heißt auch, dass wir absichtslos da sind. Das ist für unseren Kulturraum im Moment ganz besonders schwer, weil wir auf den Sinn des Sehens fixiert sind und der packt zu, ordnet, klärt, unterscheidet. Und das führt uns ins Außen. Und nicht in die Absichtslosigkeit. Also entspannt und wach. Absichtslos. Ein zweiter Moment, der dazu notwendig ist, ist, dass wir den Willen etwas passiv legen. Also eben nicht erklären wollen, nicht einordnen, nicht bewirken, nichts erreichen. Das ist heute auch besonders schwer. Wer kann es sich schon leisten, einfach nur da zu sitzen und nichts erreichen zu wollen? Es muss alles von Nutzen sein. Auch das entspannte Gewahrsein ist ganz schwer. Wir verlieren uns, wenn wir wirklich ehrlich sind mit uns selber, und ich schließe mich damit ein, obwohl ich schon 30 Jahre intensiv Zen übe, ist das täglich eine Herausforderung von mir, nicht zu rennen. Man kann auch sehr langsam gehen und innerlich rennen. Also nur das langsame Gehen ist noch kein Kriterium, ob wir nicht irgendwo etwas hinterherjagen. Und wissen Sie, warum ist das so attraktiv für uns? Übrigens auch im Business-Alltag ist es so, arbeiten, 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 bis ich im Hamsterrad bin und unglaublich viele Fehler mache, aber ich habe wenigstens was gemacht. Ja, aber so ist es. Ich habe das im Kontext, um auch ein Beispiel zu bringen, schon aus diesem Projekt. Das Jerusalem-Projekt führt uns nach New York, nach Jerusalem, nach Bern im Außenministerium und nach Brüssel. Und als wir wieder einmal in New York waren und unseren Botschafter an der UNO getroffen haben, Peter Maurer, ein wunderbarer Mensch, und wir ihn gefragt haben, warum kümmert sich niemand um Jerusalem? Weil alle wissen, es gibt keinen Frieden auf unserem Planeten ohne Frieden im Nahen Osten. Und es gibt keinen Frieden im Nahen Osten ohne Frieden in Jerusalem. Und dann fragen wir ihn, warum gibt es so viele Friedenspläne, wo die meisten sagen, Jerusalem lösen wir am Ende. Und dann sagt er, niemand weiß, wie man das Problem anpacken soll. Und weil wir doch etwas Gutes tun wollen, kümmern wir uns um die Ränder. Und können dann mindestens sagen, ich habe was gemacht. Und so geht es auch uns, weil Jerusalem ist auch in uns, nicht nur da im Nahen Osten. Mal innezuhalten, immer wieder, auch am Tag, ist das nun wirklich wichtig, was ich jetzt tue? Oder stille zu sein? Eine dritte Voraussetzung ist auch die Vor- und Nachurteilslosigkeit. Das ist auch was ganz Schweres. Nicht nur die Vorurteile hindern uns, in Berührung zu sein mit dem, was jetzt ist, oder in diesem einfach Gewahrsein, was jetzt ist. Auch die Nachurteile, die sind mindestens so schlimm. Ich habe da fürchterlich lernen müssen an mir selber, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren oder noch länger, mit Vorträgen oder mich aus dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, zu wagen, in andere Institutionen Workshops oder Seminare zu geben, also wo der Alltag nicht ganz gegeben war, fand ich am Schluss oder im Nachhinein immer wieder Momente, wo es in mir gesagt hat, das hättest du noch besser machen können. Und ich mich nicht einfach freuen konnte an dem, was war. Und dann, das sind die Nachurteile, die uns das Leben so schwer machen. Wo wir nicht sagen können, okay, ich habe mein Bestes gegeben und dann ist da was schiefgelaufen und dort was schief. Muss man dann immer perfekt sein? Und wenn wir da nicht lernen, immer wieder uns einzuholen und einzufordern, werden wir nicht fähig, im Jetzt anzukommen und einfach wahrzunehmen, was ist. Für diejenigen, die vielleicht heute oder morgen sich wieder erinnern, was ich gesagt habe, nämlich mal zu prüfen, wie viel renne ich dann eigentlich, möchte ich ein Wort mitgeben. If you have to go fast, go slow. Ich meine, diese Erfahrung haben Sie alle schon gemacht. Wenn wir etwas in Eile tun sollten, wenn wir in Hetze sind, geh langsam. Sonst schmeißt du was um, der Topf fällt runter und du musst was wieder zusammenkehren oder was auch immer. Es geht darum, greifen, das Leben findet dort statt, wo ich im Jetzt bin. Es entfaltet sich von Augenblick zu Augenblick. Und damit sind wir bei der zweiten These der Achtsamkeit. Achtsamkeit macht die Kostbarkeit des Lebens erfahrbar. Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Fülle des Lebens. Es ist nämlich nur der Augenblick, in dem wir wirklich leben. Und das fällt uns auch besonders schwer, weil, ich rede jetzt von Europa, weil hier wir mit dem Körper immer anwesend sind, dort wo wir sind. Aber mit dem Geist entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft meistens uns aufhalten. Auch unsere Gefühle trennen uns vom jetzigen Augenblick. Wir sind gefangen in Angst, Ärger, Aber auch Freude kann uns besetzt halten, sodass wir nicht wirklich da sind. Wir träumen noch etwas hinterher. Vergangenheit und Gegenwart sind bezüglich der Zeit eine Illusion. Weil Vergangenheit sind Erinnerungen an frühere Jetzt und Zukunft sind Vorstellungen von einem späteren Jetzt. Und die Frage ist, warum ist das so attraktiv für uns, dass wir unser Geist, übrigens Geist klein geschrieben, das gehört sozusagen zu seinem Wesen, dass der immerzu rumtanzt. Der ist immerzu unruhig. Außer wir haben gelernt, diesen Verstand wie ein Pferd zu meistern. Das kann man. Mit Übungen zum Beispiel der Achtsamkeit. Und dann haben wir dieses Instrument, das so wunderbar ist und so kraftvoll, erst wirklich zur Verfügung. Dann müssen wir aber lernen, auf etwas zu verzichten, was die Zeit betrifft. Die Vergangenheit ist deshalb so interessant für uns, weil wir aus der Vergangenheit Identität uns holen. Weil ich das gemacht habe oder weil ich das bin, bin ich die, die ich jetzt bin. Wenn ich Sie mal fragen würde, wer sind Sie? Da gibt es eine wunderbare Übung und ich habe gehört, dass diese Übung auch als Marathonübung genutzt wird, dass ein Kurs 7 Tage geht, von morgens 7 bis abends 9. Die Frage, wer bist du? Wer bist du? Und wenn Sie ehrlich sind, dann kommen Ihnen zuerst, kommt vielleicht der Name dazu, mein Beruf, meine Ausbildung und so. Das sind alles Habens, vergangen. Das ist vergangen. Nicht mehr. Das ist vorbei. Aber es ist wichtig, weil wir uns da irgendwo sicher fühlen, es macht mich aus, ich bin. Und es braucht viel Zeit, bis wir dann zu dieser Dimension vorstoßen, wo wir in Berührung kommen zu der Dimension, die der buddhistische Meister mit Mensch ohne Rang und Namen beschrieben hat. In der christlichen Tradition würde man diesen Bereich in uns das göttliche Selbst sagen. Christus in mir, die dreifaltige Gottheit in mir. Die Beschäftigung mit der Zukunft, die verspricht uns Erlösung aus Unzufriedenheit in der Gegenwart. Nun heißt es, wenn wir auf diesen Weg gehen, die beste Vorbereitung auf eine erfolgreich gelungene, glückliche Zukunft ist, dass sie lernen, immer mehr in der Gegenwart zu sein. Weil nur in der Gegenwart kann die tiefen Dimension unseres Seins aufleuchten. Nur in der Gegenwart öffnet sich der Blick für das, was wirklich wesentlich ist. Und die Gegenwart lässt uns wesentlicher werden. Wenn wir in diesem achtsamen Gewahrsein sind, dann erlauben wir den Dingen zunächst, dass sie zu uns sprechen. Und das geduldige Innehalten eröffnet manchmal mühelos tiefe Einblicke und erschließt verborgene Beziehungen. Da ist meine Mutter wiederum eine Lehrmeisterin für mich. Sie schweigt immer mehr und ich sehe sie sitzen im Garten und einfach nur gucken. Ich störe sie dann nicht. Ich würde sie natürlich gerne fragen, du sag mal, was läuft bei dir? Aber sie strahlt dann einen so unglaublichen Frieden aus, dass ich denke, ja, ich setze mich mal gerne neben dich und lass mich von dir führen. Und eigentlich möchte ich nicht 89 Jahre alt werden, dass ich in diese Lebensqualität hineinwachse, sondern immer mehr auch im Jetzt, in dem Alter, wo ich jetzt bin, offen werde dafür. Nur im Moment, im Jetzt, öffnet sich die tiefen Dimension meiner Persönlichkeit. Und bin ich offen für spirituelle und mystische Erfahrungen. Und damit bin ich jetzt bei dem Thema, was sagen Physiker und Mystiker zum Jetzt und zur Gestaltung der Zukunft aus dem Jetzt. Da leben wir in einer unglaublich spannenden Zeit. Wenn wir in die Geistesgeschichte zurückschauen, dann waren es die Naturwissenschaftler, die uns dahin geführt haben, dass wir die Glaubenserfahrung bzw. die spirituellen Erfahrungen getrennt haben von Naturwissenschaft. Dieses Wort von Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Die Identitätsbestimmung, ich bin, weil ich denke. Das ist eine unglaubliche Verkürzung des Menschseins. Wenn wir Texte von ihm lesen, dann wissen wir aber, dass er sich noch ganz tief eingebunden erlebt hat in das kosmische Ganze. Ich war am Ende meines Studiums sehr unglücklich, weil ich vor allem in diesem Cogito Ergo Sum gefragt wurde. Und ich kam in eine ganz große Krise. Ich habe zwar sehr gut abgeschlossen, aber ich war nicht glücklich. Und ich meine, das war nicht ein Unglück, weil ich in den Nachurteilen gehangen bin, sondern weil ich habe auch immer wieder gesagt, diese Diss, die hätte ein anderer Computer schreiben können. Was hat das schon mit mir zu tun? Und unser Schulsystem ist noch so geprägt, dass diejenigen gute Noten bekommen, die gut Copy-Paste machen können. Aber nicht schöpferisch denken können. Nicht diesen Raum erschließen können, wo sie für sich selber in diesen schöpferischen Hören kommen oder dass wir gemeinsam dieses Feld kreieren können. Und deshalb ist es uns im Institut ganz wichtig, dass wir immer mehr in Zusammenarbeit gehen mit traditionellen Institutionen wie eine Universität in Berlin oder die HSG oder eine Hochschule in unserer Nähe, weil sich die Schulsysteme verändern sollen, damit wir besser vorbereitet werden für das Leben. Und dem Leben nicht im Du sollst, sondern aus einem inneren Bedürfnis dienen möchten. Und was das Besondere jetzt an der heutigen Zeit ist, dass geradezu die Naturwissenschaftler, und Hans-Peter Dürr ist einer von ihnen, sagen, das, was wir forschen, das ist noch nicht die Wirklichkeit. Und dort, wo sie anfangen, an der Grenze ihrer Forschungsarbeit zu stehen, fangen sie an, Formulierungen zu finden, die ganz vertraut sind mit Formulierungen von spirituellen Meistern in Europa und in Asien. Ich hatte ja mal ein Radiointerview zusammen mit Hans-Peter Dürr, wo der Interviewer mich zuerst reden ließ und gefragt hat, wie arbeitet ihr dann im Institut, was ist dann eure Matrix? Und ich erzählt habe, und dann hat er den Physiker gefragt, antworten Sie mal aus Ihrer Disziplin darauf. Und aus einem ursprünglich anderthalbminütigen Interview sind dann 10 Minuten geworden, weil es einfach so interessant war. Und ich habe so wie du die Möglichkeit, als Leiterin des Institutes immer auch Naturwissenschaftler einzuladen und mit ihnen wirklich in ein Gespräch zu kommen. Und ich bin keine Naturwissenschaftlerin, obwohl ich das liebe, mit ihnen sie zu fragen, wo forscht ihr jetzt gerade? Und bin dann eigentlich nicht mehr überrascht, dass wir zu ganz verwandten Formulierungen kommen. Und was mich freut, ist, dass es die Naturwissenschaftler Naturwissenschaften sind, die uns weggeführt haben, uns wieder zurückführen in eine Wirklichkeit, wo sie sagen, wir brauchen einander. Ich zitiere heute jetzt nicht Hans-Peter Dürr, sondern einen anderen renommierten Physiker, David Bohm. Er steht eigentlich als eine ganz wichtige Persönlichkeit da, so quasi wie ein Brückenbauer zwischen der Naturwissenschaft und der Mystik. Er sagt, nach der naturwissenschaftlichen Sicht stellt sich uns die bekannte Sicht dreidimensional dar. Die Welt des Raumes, der Zeit und der physischen Objekte. Und er nennt diese Ebene der Wirklichkeit explizite Ordnung. Diese Ebene der Wirklichkeit hat eine dichte Struktur, Materie. Und hinter dieser oder über dieser oder unter dieser beziehungsweise in dieser expliziten Ordnung postuliert er eine implizite Ordnung. Und er bezeichnet sie als ein Ozean von Energien, der sich fortlaufend entfaltet, wieder einfaltet und neu entfaltet. Ein Ozean von Musik, von Klängen, die sich entfalten, einfalten und wieder neu entfalten. Das war Musik von heute Morgen. Ein Ozean von Tönen, die, wenn wir wirklich offen waren, uns immer wieder überrascht haben. Und dann sagt er noch, das ist noch nicht das Letzte von dem, was er geforscht hat als Physiker, sondern es gibt sozusagen eine supraimplizite Ordnung. Und das ist ein nicht vorstellbarer Raum an Energie und der Raum ist leer. Nur Potentialität. Und dann kann man Texte lesen von buddhistischen Meistern, Meister Eckhart, das Nichts, die Leerheit. Das ist unser tiefster Seinsgrund. Und dieser Raum ist das Informationsfeld des Universums. Und in diesem Raum ist die umfassende Intelligenz, nicht mehr nur einfach mentale, emotionale und spirituelle Intelligenz, einfach die umfassende Intelligenz. Und er, jetzt zitiere ich, die Menschen hatten in der Vergangenheit Einblick in eine Form der Intelligenz, die das Universum strukturiert hat. Und sie haben sie personalisiert und Gott genannt. Und er sagt, wir können mit der Wissenschaft und dann im Gespräch mit Mystikern, er hat vor allem mit Krishnamurti zusammengearbeitet, hat er erfahren, dass man über meditative Praktiken an denselben Ort kommt, wie sie als Physiker kommen, wenn sie an der Grenze stehen von dem, was sie wissen können. Ein anderer renommierter Mann, Erwin Laszlo, auch ein Mann für dir, wenn er nicht schon war, war schon da, ja. Der schreibt in seinem Buch zur kosmischen Kreativität, dass wir mit unserem Denken dieses Feld, und er nennt es Quantenfeld, beeinflussen. Ich zitiere, in jedem neuen Paradigma ist unser Gehirn nicht nur ein Fenster zum Universum, es erscheint auch als Teil des Organismus und daher als Informationssender in das Universum hinein. Durch die subtilen Wellenvorgänge im Quantenfeld fließt die Information zwischen dem Gehirn und dem übrigen Universum in beiden Richtungen. Gedanken, Bilder, Gefühle und Intuition, die in unser Bewusstsein treten, finden ihre Entsprechung in den elektromagnetischen Aktivitäten unserer neuronalen Netzwerke. Unsere flüchtigsten Gedanken und unbestimmtesten Intuitionen bleiben in verschlüsselter Form im kosmischen Vakuum enthalten. Unter der Voraussetzung des gegenseitigen Austausches von Informationen zwischen dem menschlichen Gehirn und der Welt sind die Gedanken und Wahrnehmungen einer Person für ihre Umgebung einschließlich anderer Menschen unmittelbar bedeutsam. Weil nämlich das Gehirn nicht zu trennen vermag, kann der Gehirnzustand eines Individuums innerhalb einer gewissen Variationsbreite von einem anderen gelesen werden. Dies bedingt eine neue Dimension der Verantwortlichkeit menschlicher Wesen. Was wir denken und fühlen, kann unsere Mitwesen beeinflussen. Und zwar nicht nur diejenigen, die uns hier und jetzt nahestehen und jetzt hören sie, sondern auch diejenigen an entfernten Orten und in kommenden Generationen. Deshalb, und das sagt jetzt, er ist natürlich auch eine mystische Persönlichkeit, aber ist ein Wissenschaftler. Deshalb, und so sagen viele Lehrer, spirituelle Lehrer in allen Traditionen, achte auf deine Gedanken. Sie werden nicht nur zu deinem Schicksal. Du prägst das Schicksal der Menschheit und des ganzen Universums mit. Und achte darauf, dass deine Gedanken aus der Liebe entstehen. Und das heißt tägliche Arbeit. Soweit ein paar Stimmen aus der Naturwissenschaft. Jetzt aus der Mystik zu diesem Thema Zukunftsgestaltung aus dem Jetzt. Ich mache das kurz, weil das uns eher vertraut ist. Heinrich Seuse schreibt, das ist ein Schüler von Meister Eckhart, vor 700 Jahren gelebt. Ein gelassener Mensch sollte alle seine Seelenkräfte so zähmen, dass, wenn er in sich hineinschaut, sich ihm das All zeigt. Und das ist etwas, was er erfahren hat und was Menschen heute immer mehr erfahren. Und dann sage ich den Leuten, den Führungskräften sage ich, hab keine Angst vor der Globalisierung, hab keine Angst vor dieser Krise. Versucht in diese Wirklichkeit hinein einzutauchen, die in ihnen wartet. Diese Kraft, die weiter ist als das Universum. Dann werden wir fähig, alle Probleme zu lösen miteinander. Miteinander. Oder Meister Eckhart, es ist eine Kraft in der Seele, die ist weiter als diese ganze Welt. Es muss gar weit sein, worin Gott wohnt. Und dann gibt es einen anderen, der ist jünger, der ist Angelus Silesius, der sagt, halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir, suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für. Und das sind Menschen, die Erfahrung gemacht haben, in aller Demut, ich bin Gott. Übrigens ist mein Mut, meine Demut gewachsen, über den Zen-Weg dieses Wort wirklich auch auszusprechen. Da gibt es nicht die Begrifflichkeit Gott oder Jesus, Christus. Aber ich saß mal vor einem Meister, der gesagt hat, das ging da um die Frage, kann ich sagen, ich bin Buddha? Und zwar glaubwürdig. Und dann sagt er, Sie sind auch Christin. Und wie ist die Antwort als Christ? Ich bin Christus. Und das ist natürlich nicht die gleiche Antwort, weil Buddha und Christus ist nicht dasselbe. Aber es geht darum, dass wir, wenn wir in Verbundenheit kommen mit dieser supraimpliziten Ordnung, dann sind wir in Verbindung mit der Gottheit, dann sind wir es. Dann sind wir nicht mehr getrennt. Und das ist eigentlich der Urschmerz der Menschheit, die Getrenntheit. Und auch da gibt es diesen Dreischritt von der Verletzung, der Urverletzung zum Kernschatten der Menschheit, und das heißt Mauern bauen und kriegen, zum Potenzial. Und das Potenzial der Menschheit heißt, und des einzelnen Menschen, ich bin Mitschöpferin und Mitschöpfer. Und so möchte ich dieses Thema auch verstehen, dass wir aus dieser Dimension, wie Bohm sagt, der supraimpliziten Ordnung, oder wie Meister Eckhart sagt, aus der Wohnung Gottes Zukunftsgestalten. In der buddhistischen Tradition klingen die Texte etwas anderes. Da heißt es von einem Zen-Patriarchen in Indien, nein, das ist auch ein Chinese, Sosan: Eins ist alles, alles ist eins. Im Zen geht es auch um die Erfahrung, dass ich sagen kann, ich bin eins mit dir, ich bin eins mit dem Klang, ich bin eins mit dem Stern, ich bin eins mit dem Universum. Und aus dieser Erfahrung der Einheit Leben zu gestalten. Und auch das ist ein Weg, der nicht zu Ende geht, bis wir sterben. Und dann fordert ein Meister in Japan, der das Zen aus einer Krisensituation rausgeführt hat, nicht wissend, wie nahe ihnen die Wahrheit ist, suchen die Geschöpfe in der Ferne. Welch ein Jammer. Diese Texte aus der Naturwissenschaft und Mystik zeigen, jeder Mensch trägt nicht nur die ganze Schöpfung in sich, jeder Mensch trägt auch alle Möglichkeiten der Zukunft in sich. Wenn wir das verstehen, dann delegieren wir die Gestaltung der Zukunft und die Überwindung der Krise nicht an Obama, nicht an Merkel, sondern wir wissen, dass wir mitentscheiden, wie es auf unserem Planeten weitergeht. Dieses Wissen haben Pia Giger und Niklaus Brandschen in ein Projekt umgesetzt, eben in dieses Jerusalem-Projekt. Das ist entstanden aus einer Krisensituation von Pia Giger. Beide sind visionäre Menschen, in dem, wie ich das bestimmt habe, in der Begriffsbestimmung am Anfang, dass bei ihnen Informationen einbrechen aus der sogenannten supraimpliziten Ordnung. Ich bin das nicht. Ich bin eher eine Pionierin, und visionäre Menschen brauchen Pioniere, die mit ihnen dann auf den Weg gehen, diese Vision umzusetzen. Die können das nämlich gar nicht allein. Die Vision bricht bei Einzelnen ein, aber wie auch hier haben wir das gesehen. Die Musik, gibt Solokünstler, aber sobald es um das Zusammenspiel geht, braucht es andere dabei. Und wenn es um so große Dinge geht wie Frieden auf unserem Planeten, braucht es uns alle. Und in diesem Bewusstsein arbeite ich mit Ihnen schon über 30 Jahre zusammen, und es ist ein wunderbares, nicht nur kooperierendes Zusammenarbeiten, sondern ein ko-kreatives Zusammenarbeiten. Sie haben, also Pia Giger ist krank geworden, in einer Situation, wo sie sich sehr gesund erlebt hat, plötzlich die Meldung, da wächst was im Körper, was eigentlich etwas nicht sein sollte, operiert in der Zeit nach Weihnachten, und da sind die Labors zu, die OP ist gut gelaufen, aber sie musste etwa 2 Wochen warten darauf, auf den Befund. Und in dieser Zeit kam die Botschaft: Kümmere dich um Jerusalem. Öffne dich für diese alten Visionen und fang an, das jetzt umzusetzen. Und in der Zwischenzeit, also es ist jetzt 5 Jahre her, hat sich das Projekt differenziert, eben in vier Felder. Ein Feld ist die Arbeit an der UNO in New York, ein anderes Feld ist die Arbeit in Jerusalem mit unseren Kooperationspartnern. In der Zwischenzeit haben wir einen Israeli und einen Palästinenser gefunden, die fast identische Formulierungen miteinander erarbeitet haben über 14 Jahre für die Zukunft von Jerusalem. Was uns unterscheidet, ist die sogenannte spirituelle Feldbildung, wo wir sagen, wir schaffen das gar nicht, diese Vision im Jetzt zu aktivieren, wenn wir uns nicht verbinden mit dieser Ebene der supraimpliziten Ordnung. Und wenn wir nicht lernen, Gesetzmäßigkeiten mit einzubauen, die helfen, vom Alten ins Neue zu kommen. Und sie haben ein Ritual entwickelt, mit dem werden wir heute Nachmittag auch arbeiten. Einerseits auf der personalen Ebene, aber das auch verbinden mit der globalen Ebene, mit Jerusalem, weil es darum geht, dass wir immer mehr da hineinwachsen und wissen, das, was ich tue, hat Wirkungen auf das Ganze. Und wie Sie hören, hat auch Wirkungen auf das Ganze. Wir sind nämlich gar nicht ohnmächtig, sondern wir sind sehr machtvoll. Und Menschen, die Ohnmacht abgeben, die helfen, dass irgendwo Diktatoren so viel Macht bekommen. Es ist immer nur delegierte Macht. Wenn Menschen ohnmächtig werden, kann man sagen, jawohl, ich fühle mich ohnmächtig, aber ich bin mehr als meine Ohnmacht und ich delegiere meine Ohnmacht nicht. Ja, da haben sie ein Ritual entwickelt, das fünf archetypische Schritte enthält, die uns helfen, aus der Gegenwart Zukunft, in der Gegenwart Zukunft zu gestalten, ohne dass wir die Vergangenheit verteufeln, abwerten. Bis jetzt Restrukturierungsprozesse in Familien, in Unternehmen, die laufen dann schief, wenn das Alte, das gut war, nicht mitgenommen wird. Und dann kommen viele in die Krisen und für verschleudern wunderbare Energien in den Momenten, wo die Leute sagen, es war doch nicht alles falsch. Und da harzt ganz vieles. Die archetypischen Schritte für einen Transformationsprozess, wo wir aus der, das Alte mitnehmen, neu, uns fürs Neue öffnen, heißen die Vergangenheit ehren, das Licht im Dunkel ansprechen, uns mit den Visionären verbinden, um die neue Form des Übergangs bitten und die Zukunft im Jetzt begrüßen. Noch ein paar Worte zu diesen einzelnen Schritten. Wenn wir in Veränderungsprozessen uns befinden, auf der persönlichen Ebene, auf der institutionellen Ebene oder auf der globalen Ebene, sind immer wieder Heilungsfragen zu lösen. Und Heilung, wirkliche Heilung, das darf ich Ihnen sagen als Psychotherapeutin, die geschieht nur aus dem Quellgrund. Ich hatte nach der DIS habe ich 7 Jahre in einer Institution gearbeitet, sie auch geleitet von jungen Frauen, die zwischen Gefängnis, Klinik und Straße sich bewegt haben. Und ich war bestens vorbereitet, so glaubte ich, eine Jungsche Analyse, eine Freudsche Analyse und diese Technik und jene Technik. Und nach 2 Monaten, nach 2 Wochen, hatte ich den Eindruck, das kann ich alles nicht brauchen. Und ich war mit der Frage konfrontiert, was heilt wirklich? Und was habe ich zu tun? Und dann habe ich geforscht beim größten Heiler, den es je gab auf unserem Planeten, Jesus. Hab gesucht, wie hat ihr denn geheilt? Und sein Geheimnis war Berührung. Nur Berührung heilt. Und zwar die Berührung, die existenzielle Berührung, wo die Quelle der Heilung im anderen aufbrechen kann. Jeder gute Arzt, jeder gute Psychotherapeut, jeder gute Seelsorger weiß das. Dass meine Berührung dem anderen hilft. Oder mein Wort, schon auch meine physische Berührung manchmal dem anderen hilft, diesen Raum zu öffnen, wo die Quelle der Heilung manchmal verschüttet und begraben ist. Und es gibt diesen Raum in uns allen, der unbeschmutzt ist, rein, unverletzt. Und diesen Raum gibt es auf der persönlichen Ebene, der institutionellen Ebene, auf der Ebene der Stadt. Und deshalb fangen wir an, dass wir solche Orte dann ehren. Auf der persönlichen Ebene kann es heißen, ich ehre meine Mutter. Ich ehre meine Lehrer und dann heißt es oft dann wieder aber. Und dann mal das Aber loszulassen. Einfach, natürlich gibt es überall ein Aber. Einfach mal dieses Potenzial, das ist, war und sein wird, aktualisieren, indem ich sage, ich ehre. Weil das Nächste kommt gerade, nämlich in jeder Geschichte gibt es Dunkelheit, Verstrickung, Schuld, Unerlöstes. Und dann heißt es, grüble nicht, sondern in jeder Dunkelheit ist auch Licht. Es gibt keine Dunkelheit ohne Licht. Das hat etwas mit einem Menschenbild zu tun, natürlich. Und auch mit einem Weltbild. Nicht mal der Teufel ist ohne Licht. Es ist einfach verschüttetes Licht. Und kurz. Es macht einen wesentlichen Unterschied aus, auch im Umgang mit uns selber, mit den Seiten, die wir nicht so gern haben. Wenn ich sage, ich begrüße das Licht in dir. Wissen Sie, was dann passiert? Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich kann diesen für mich negativen Seiten sagen, okay, da ist auch was Positives drin. Und ich spreche das Positive in dir an und ich lade dich ein, mit mir zu kooperieren. Und das, diese Arbeit ist absolutes Fundament, um jetzt gestaltend im Jetzt wirksam tätig zu sein. Es geht nicht ohne. Und zwar auf allen Ebenen. Und im dritten Schritt geht es selbstverständlich darum, diese Propheten, diese Visionäre zu rufen. Und wir können uns verbinden mit dieser visionären Kraft. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin keine Visionärin. Und viele, die mit mir zusammenarbeiten, sagen mir, es ist doch eigentlich nicht wahr, weil sie was spüren. Sie spüren die visionäre Energie. Dann sage ich, ich habe 30 Jahre das mitgearbeitet und manchmal auch ausgehalten, weil das Visionäre ist grenzensprengend. Und manchmal ist es mühsam, weil ich Dinge tun muss, die ich eigentlich gar nicht kann. Und ich auch nicht weiß, wie es geht. Und das ist manchmal, und da kann man nicht sagen, Entschuldigung, ich habe 8 Stunden gearbeitet, vielleicht auch 10 oder 12, und jetzt reicht's. Da gilt die lineare Zeit eben nicht mehr. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, sich dieser Energie zu stellen. Und trotzdem, und dann weiß ich bin wie durchsäuert von dieser Energie, aber ich bin trotzdem nicht diese Antenne. Ich kann mich aber verbinden mit dieser Energie. Und das ist der dritte Schritt. Wenn Sie für sich entdeckt haben, was Ihre Aufgabe ist auf dem Planeten, zum Beispiel dem Frieden dienen, dann verbinden Sie sich mit visionären Menschen, die Unglaubliches geleistet haben für den Frieden in der Welt. Und Sie werden inspiriert von ihnen. Wenn Sie sich engagieren wollen für die Versöhnung der Geschlechter, dann suchen sie nach Paaren, die schon vor Hunderten von Jahren Neues gelebt haben. Und lassen sie sich von ihnen inspirieren. Oder jetzt. Der vierte Schritt heißt, bitten um die neue Form des Übergangs. In der Vergangenheit war es so, wenn wir Neues schaffen wollten, hat man das Vorherige zerstört oder degradiert. Das kann man sehr gut sehen, wenn Sie Kulturreisen machen, zum Beispiel in Ägypten. Da gibt es wunderbare Kulturzeugnisse der alten Ägypter. Da wurden zum Teil von den Säulen die Symbole abgeschlagen und christliche koptische Symbole draufgeschmiert. Oder jüngstens das Zerstören der Buddha-Statuen da von den Talibans. Die werden zwar wieder aufgebaut, aber und das sind nicht nur die Talibans dort, sondern wir haben das auch. Ich weiß das doch besser. Oder das ist alles alter Kaffee und jetzt machen wir es wirklich gut. Und neu. Und da haben wir etwas Neues zu lernen. Und miteinander zu lernen, neue Formen des Übergangs. Zum Beispiel dann, um Beispiele aus dem Jerusalem-Ritual zu nennen, von egozentrischer Macht zu der neuen Macht der Liebe. Von Demütigung und Angst zu schöpferischer Lust an der Verschiedenheit. Und jede und jeder von uns hat diesbezüglich seine eigenen persönlichen Programme. An denen arbeiten wir heute Nachmittag. Und dann, der fünfte Schritt, wir begrüßen die Zukunft in der Gegenwart. Im Wissen darum, alles, was ich im Jetzt nicht denken kann, wird nie Wirklichkeit. Nie. Wenn Sie sich nicht denken können, dass wir friedlich zusammenleben auf unserem Planeten, wird es nie, nie. Und wenn wir aber in der Gegenwart die Zukunft als Reich der Liebe und des Friedens und der Freude bejahen, dann legen wir Lichtspuren in die Zukunft. Und das ist Dienst an den kommenden Generationen und Dienst an der Menschheit. So leben wir und in diesem Punkt sprechen wir von Gegenwärtigung. Leben wir Gegenwärtigung und Aktivierung der potenziellen Möglichkeit. Wir sagen im Jerusalem-Projekt, das ist eigentlich der wichtigste Bereich unserer Arbeit. Einen Gegenpol zu dem, was der Mainstream ist zu Jerusalem. Es ist zu schwierig, dieses Thema anzupacken. Am Ende der Friedenspläne, wenn dann alles andere funktioniert, kümmern wir uns um Jerusalem. Und wir sagen, es ist das Auge des Hurrikans. Und es braucht Mut, da drin zu stehen. Übrigens, wenn jemand keine Fehler machen will, dann sollte man nicht in einem solchen Projekt arbeiten. Es fördert eine unglaubliche Frustrationstoleranz bezüglich der eigenen Probleme. Es ist ein Minenfeld nach dem anderen. Und das ist manchmal sehr, sehr, sehr frustrierend. Nichts wie weg. Warum tue ich mir das an? Die Erfolgsaussichten sind ja unter Null. Ich zitiere zum Schluss einen Text der beiden, Pia Giger und Niklas Branschen, wie sie diese Arbeit in der spirituellen Feldbildung verstehen, wo ich sie einlade, dass sie sich heute Nachmittag für 2 Stunden mit einklinken. Spirituelle Feldbildung trägt dazu bei, dass die Sinfonie der Erde im Universum hörbar wird. Und Jerusalem ist der Ort, wo das Orchester der Menschheit die Proben abhält und sich aus chaotischer Dissonanzen in eine wohltönende Sinfonie entwickelt. Jerusalem ist nicht nur die Stadt im Nahen Osten, sondern ist in unserem Herzen. Um Gandhi zu zitieren, das größte Schlachtfeld auf unserem Planeten ist in unserem Herzen. Und wenn Sie sich darum kümmern, täglich im Frieden auch mit sich selber zu sein, nicht nur mit den Nachbarn und Nachbarinnen, im Frieden mit sich selber sein, ist die größte Arbeit. Tragen Sie bei, dass dieses Friedensfeld gestärkt wird. Und wir gemeinsam Lichtspuren entwickeln für eine Zukunft der kommenden Generationen. Ich danke Ihnen für Ihr schöpferisches Zuhören.